ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Das Ganze mit Florian Zinner. Schön, dass Sie dabei sind. Und hören Sie mal hier. Ja, sagen Sie vielleicht, so klingt's bei mir auch im Garten immer, wie toll. Oder Sie sagen, uff, das ist unverkennbar der Frühling, aber so habe ich den ja schon lange nicht mehr gehört. So oder so, dieses Zwitschern ist nicht selbstverständlich, zumindest nicht mehr. Denn damit Vögel glücklich rumzwitschern, brauchen sie zum Zwitschern was zu essen. Und das Essen der Vögel, also Würmer, Insekten, braucht einen Ort, wo es leben kann und im besten Fall ebenfalls futtern kann. Also, da wird die Lage immer prekärer. Nun kann man sagen, Vogelgezwitscher schön und gut, aber die Welt hat gerade ganz andere Sorgen. Hat sie nicht. Das sagt eine Frau, die sich selbst als Mahnerin bezeichnet und deren Job es auch ist, Lösungen zu entwickeln. Sie ist Biologin, Vogelkundlerin, Vizepräsidentin der Helmholtz-Gemeinschaft für den Forschungsbereich Erde und Umwelt, lehrt an der Uni Leipzig, ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und seit 2024 wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, ebenfalls in Leipzig. Diese Frau hat also eine Menge zu tun. Umso schöner, dass sie sich trotzdem Zeit für uns nimmt. Katrin Böning-Gese, herzlich willkommen bei MDR Kultur.
Sehr, sehr gerne.
Frau Böning-Gese, Menschen, denen die Natur, Erde, Umwelt nicht wurscht sind, werden gern mal als Ökos bezeichnet. Sind Sie ein Öko?
Von Herzen aus auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hört man natürlich auch zu, was die Menschen ernst nehmen, was ihnen wichtig ist. Und als gute Wissenschaftlerin versucht man daraus zu lernen und das dann auch anzuwenden.
Nun, bei all den Krisen, mit denen sich die Menschheit dieser Tage so konfrontiert sieht, kann man schnell mal die Orientierung verlieren. Sehen Sie es denn denjenigen nach, die die Scheuklappen anlegen und sagen, ach, hört mir auf, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben und mein Leben leben?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Geht einem als Wissenschaftlerin genauso. Der Vorteil als Wissenschaftlerin ist vielleicht, dass man diese ganzen Meldungen vielleicht eine Spur besser einordnen kann, dass man die in den größeren Zusammenhang setzen kann, dass man ein bisschen auch versucht, die Zusammenhänge zu ergründen und idealerweise zu kommunizieren.
Sie haben ja mal gesagt, die Biodiversitätskrise, ja, was für ein Wort. Das Artensterben also, das Kippen von ganzen Ökosystemen, das ist die größte Krise, mit der die Menschheit gerade klarkommen muss. Und zwar noch vor der Klimakrise. Wie kommen Sie denn zu dem Schluss?
Bei der Klimakrise geht es letztlich darum, wie wir als Menschheit in Zukunft überleben. Beim Artensterben geht es am Ende darum, ob wir als Menschheit überleben. Und der Grund dafür ist, dass die Biodiversität in allen Facetten unsere menschliche Existenzgrundlage ist. Praktisch alles, was wir brauchen, unser Trinkwasser, unsere Ernährung, unsere Medikamente, auch moderne Medikamente, die Kleidung, die wir tragen, das Bauholz, das kommt alles aus der Natur. Und Ökosysteme können das für uns nur zur Verfügung stellen, wenn Biodiversität da ist, Artenvielfalt da ist, die dafür sorgt, dass die Ökosysteme auch funktionieren.
Nun ist ja die Klimakrise auch allgegenwärtig, die Biodiversitätskrise vielleicht nicht ganz. Lässt sich das überhaupt so trennen?
Das hängt ganz eng zusammen. Letztlich hat das Klima auch Folgen für das Artensterben. Man denke da an die Korallenriffe in Australien, wo das warme Meerwasser die zunehmende Versauerung des Meerwassers zu unter anderem viele Prozesse dazu führt, dass es Korallenbleichen gibt und dass Korallen flächendeckend absterben. Aber auch umgekehrt hat der Verlust der Biodiversität Einfluss aufs Klima. Man denkt dran, als wir artenarme Fichten- und Kiefernwälder hier in Deutschland gepflanzt haben vor 50, 80 Jahren. Jetzt sind die hochgefährdet durch den Borkenkäfer. Sie brennen schnell und es führt dazu, dass der Wald den Kohlenstoff nicht mehr in dem Maße aufnehmen kann und mehr ausatmet sozusagen, als er einatmet und damit den Klimawandel befördert. Also aufs Engste miteinander verbunden.
Hat ja irgendwo auch einen Vorteil, ne? Wenn die beiden Krisen zusammen verbunden sind, wenn man von einer Universalkrise spricht, dann hat man sozusagen eine Krise weniger, um die man sich kümmern muss.
Auf jeden Fall und vor allen Dingen, wenn man Maßnahmen ansetzt, dann hat man eben mit einem Schlag zwei Krisen, etwas weniger schlimm, als wenn man auch noch viele parallele Maßnahmen ergreifen muss.
Zu den Maßnahmen, zu denen kommen wir dann gleich noch. Jetzt gibt es ja den Weltbiodiversitätsrat, also ein zwischenstaatliches Gremium, das über Artenschutz und Ökosysteme wacht. Das Prinzip, das kennt man auch vom Weltklimarat. Und der Weltbiodiversitätsrat, der sagt in seinem aktuellen Bericht, 1 Million Tier- und Pflanzenarten können uns in den nächsten Jahrzehnten abhanden kommen. Nun kann man sagen, gut, 1 Million. Es gibt ja schon allein 500.000 Käferarten auf der Welt. Fliegen sind es auch eine ganze Menge. Also was ist das schon? Welche Dimension hat denn diese Million?
Wenn wir auf die derzeitigen Aussterberaten schauen, dann sind die 10- bis 100-fach so hoch. Manche Publikationen sagen 1000-fach so hoch wie in den letzten 10 Millionen Jahren. Das heißt, aus paläontologischer Sicht stehen wir am Beginn des 6. Massenaussterbens der Erdgeschichte. Und das letzte, das 5. war vor etwa 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Das ist die echte Dimension des Problems. Das heißt, dass Ökosysteme instabiler werden. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, ich habe hier meinen Acker und meine Wiese, da wächst was, da kann ich was ernten. Und wenn ich Artenvielfalt verliere, bedeutet das, dass diese Ökosysteme nicht mehr so schnell auf Störungen, auf Überschwemmungen, auf Dürren reagieren können. Eigentlich sehen wir das Problem ja eigentlich gar nicht. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen unsere Nudeln oder unser Bier und das steht da immer bereit. Aber wo wir es jetzt schon merken, ist an den Preisen für Schokolade, für Kaffee, manchmal Oliven, manchmal Orangen. Und das liegt daran, dass eben Ökosysteme auch in den Produktionsländern in Südeuropa oder in Brasilien instabil werden. Und das wirkt sich auf unsere Preise aus. Das heißt, wir hängen von den Ökosystemen ganz essentiell ab und davon, dass die stabil die Leistungen erbringen, die wir brauchen.
Kleiner Exkurs zu uns in den eigenen Garten. Wo sehe ich das denn, dass Arten verschwinden? Gibt es hier auch Beispiele?
Im Garten erstaunlicherweise eher weniger. Wo es bei uns so richtig dramatisch zurückgeht, ist bei uns in der Agrarlandschaft, also auf den Äckern, Wiesen und Weiden. Wer sich vielleicht an seine Kindheit erinnert, jetzt gibt es nur noch halb so viele Feldlerchen wie vor 30 Jahren. Oder das Rebhuhn hat um 91% abgenommen, der Kiebitz um 93%. Man merkt es bei vielen Schmetterlingen da dann auch im Garten. Und all das sind Indizien dafür, dass wir flächendeckend, in besonderen Lebensräumen besonders, einen Rückgang an Arten haben. Und es ist oft gar nicht das Aussterben, was den Unterschied macht. Das ist das, dass es immer weniger Individuen gibt, die diese Leistungen erbringen. Und da sieht es beim Sterben der Individuen noch schlimmer aus als beim Artensterben per se.
So, bei der Klimakrise, da wissen wir vor allem, das Verbrennen fossiler Energieträger hat uns in diese doch recht unangenehme Lage gebracht. Aber was hat uns denn jetzt diese unschöne Situation mit der Biodiversitätskrise eingebrockt?
Das ist der Landnutzungswandel, hölzernes Wort. Das bedeutet in den Tropen vor allen Dingen die Abholzung der tropischen Regenwälder. Bei uns in Deutschland eine sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung. Das zweite ist die Übernutzung von Arten, zum Beispiel beim Fischfang, dass die Meere immer leerer werden. Dann kommt erst Klimawandel als dritter Treiber. Dazu kommt dann noch Umweltverschmutzung und das Einwandern von exotischen Arten, wie zum Beispiel dem Waschbär, der das auch mancher seltenen Art sehr schwer macht. Also letztlich ist es immer das Übernutzen der Natur, sei es, dass wir zu viele fossile Energieträger verbrennen, sei es, dass wir zu viel Land brauchen für unsere Ernährung, Anbau von Fasern für unsere Kleidung, die Nutzung der Wälder. Also wir nehmen uns mehr aus der Natur, als die Natur sich selber regenerieren kann.
Ist uns Menschen da irgendwie der Instinkt verloren gegangen? Weil theoretisch müssten wir doch so einen Selbsterhaltungstrieb haben.
Den sollten wir haben, aber das Problem ist, dass wir die Konsequenzen nicht mehr sehen. Wenn das alles vor der Haustür stattfinden würde, würden wir sehen. In der Art, wie wir leben, kämen wir mit der Fläche nicht aus. Zum Beispiel reicht die Fläche von Deutschland nicht aus, um uns zu ernähren, in der Art und Weise, wie wir uns derzeit ernähren. Wir müssen massenhaft zum Beispiel Futtermittel importieren. Und was dann in den anderen Ecken der Erde passiert, in Brasilien oder in Südostasien, das sehen wir nicht. Das heißt, wir haben als Menschen keinen natürlichen Blick für den ganzen Planeten. Und an dem Punkt wird es gefährlich.
Naja, dann machen wir mal kurz die Augen zu und stellen uns vor, wir schreiben so Mitte des Jahrhunderts ungefähr, der Frühling, der ist ein bisschen stummer geworden, ja, so wie es Rachel Carson schon vor 50 Jahren in ihrem Buch Der stumme Frühling prognostiziert hat. Also vielleicht fielen die Kohlmeisen, vielleicht krabbeln weniger Spinnen über den Balkon, was ja einige Menschen dann auch freuen dürfte. Vielleicht sieht der Garten aus wie Dörrobst und es schwirrt kaum noch eine Hummel um die Bohnenblüte. So, das ist das Szenario. Mal abgesehen davon, dass es doch sehr an Beschaulichkeit fehlen würde, welche Auswirkungen dieses Szenarios haben denn die Menschen oder die meisten von uns gar nicht auf dem Schirm?
Ganz viele Produkte, die wir nutzen, kommen direkt aus der Natur. Zum Beispiel das Getreide, das Gemüse, das Obst, aber auch unser Bauholz. Viele moderne Medikamente kommen direkt aus der Natur, die Fasern. Das zweite ist, um all das herstellen zu können, brauchen wir einen Maschinenraum in den Ökosystemen. Das ist die Biodiversität, die Bestäubung, die Bodenbildung, dass die Böden sich wieder erholen. Wir filtern unser Wasser durch die Böden und haben dadurch letztlich sauberes Trinkwasser. Und wenn Sie sagen Beschaulichkeit, die Natur ist unglaublich wichtig für unsere psychische Gesundheit. Wir wissen ganz genau, dass in Stadtparks, in denen viele Vögel leben, die Menschen gesünder sind und dass in den Apotheken um den Stadtpark weniger Antidepressiva verkauft werden. Das heißt, es hat diese Vielfalt, das ist Zwitschern der Vögel, das Summen der Bienen, hilft uns wirklich auch für unsere geistige Gesundheit.
Welche Klänge haben Sie so am liebsten um sich herum? Was hören Sie zum Einschlafen?
Je mehr, desto lieber. Hier jetzt in Leipzig, ganz fantastisch, haben wir gleich um die Ecke Nachtigallen. Der singt ja dann den ganzen Tag und die ganze Nacht durch, finde ich ganz fantastisch.
Das hat mich jetzt auch schon mal vor Fragen gestellt, warum die Nachtigall eigentlich auch tagsüber singt. Aber gut, anderes Thema. Wir reden ja in Deutschland derzeit sehr viel über die Sicherheit der Infrastruktur, die Sicherheit des Landes in Verteidigungsfragen, ja eigentlich des ganzen Kontinents. Sie sagen, Biodiversitätsforschung, das ist nicht einfach nur so ein Öko-Ding, das ist sicherheitsrelevante Forschung. Warum?
Weil alles, was wir aus der Natur bekommen und auch einen Schutz des Klimas mit einbezogen, unsere Sicherheit betrifft. Die Ernährungssicherheit, die Wassersicherheit. Und das ist jetzt kein Öko-Thema, sondern das ist in der Zwischenzeit auch ein Thema, das in der Sicherheitsanalyse angekommen ist. Die britische Regierung hat den britischen Geheimdienst beauftragt, um herauszufinden, wie abhängig Großbritannien von Biodiversität auch im Ausland ist. Und das Ergebnis ist, dass es hochgradig abhängig und wenn da Ökosysteme kollabieren, der Regenwald oder die großen Steppen, dann hat es massive Auswirkungen auf die Sicherheit von Großbritannien. Und dasselbe haben wir hier in Deutschland genauso. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges, ganz breites Sicherheitsthema und das müssen wir unbedingt mitdenken, wenn wir die Sicherheit der Menschen in Deutschland garantieren wollen.
Die Sicherheit, das schwingt ja auch immer so ein bisschen bei den anderen Krisen, sage ich jetzt mal, mit. Also zum Beispiel russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, Krieg in Gaza, Krieg im Iran und dann die daraus folgenden Probleme, Inflation, hohe Energiepreise, Knappheit bei den Treibstoffen. In Deutschland sind noch andere Sorgen an der Tagesordnung. Klamme Kassen bei den Krankenkassen, Migration ist oft ein Thema, knapper Wohnraum, hohe Mieten, ich höre jetzt auf. Auffällig ist, Biodiversität und Klima scheinen da trotz aller Sicherheitsfragen gerade wenig Platz zu haben.
Das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, als Mensch kann man immer nur ein paar wenige Krisen auf einmal bewältigen. Und das, was jetzt nicht akut ansteht, Klima, Biodiversität, kann dann gefühlt auf die lange Bank geschoben werden. Das Problem ist, die beiden Krisen gehen nicht weg, wenn wir sie nicht beachten. Die werden größer und größer und größer. Deswegen ist es an der Politik, diese Krisen stärker in den Vordergrund zu rücken. Übrigens, Unternehmen sehen das ganz genau. Die sehen die Risiken, die wissen, dass Biodiversität neben Klima auch Umweltverschmutzung zu den ganz großen Risiken in den nächsten 10 Jahren gehören und bereiten sich in ihrem Risikomanagement jetzt schon drauf vor.
Wie bereitet sich denn so ein Unternehmen auf die Biodiversitätskrise vor?
Ein Punkt ist, dass die ihre Lieferketten analysieren und schauen, wo haben wir Abhängigkeiten und wo sind wir von bestimmten Ländern abhängig, wie ist da die Biodiversitätssituation, wie ist da die Klimasituation. Und wenn man diese Fragen nicht hinreichend beantworten kann, dann werden die Banken nervös und dann kriegen diese Unternehmen nur noch teurere Kredite. Das heißt, es ist absoluter Teil von einem guten Unternehmensmanagement, diese Risiken mitzudenken. Das World Economic Forum, die Davoser Runde, hat identifiziert, dass über 50% des Bruttosozialproduktes an Umweltleistungen hängt. Die Bundesbank hat es jetzt gerade für Deutschland wiederholt mit demselben vergleichbaren Ergebnis. Das heißt, auch Unternehmen wissen, dass sie davon abhängig sind und sich das in ihrem Risikomanagement anschauen müssen.
Das passt ja ganz gut, was Bundeskanzler Merz da beim Petersberger Klimadialog klargemacht hat, und zwar, dass Deutschland zumindest die Klimakrise sehr ernst nimmt. Nur die Wirtschaft dürfe unterm Klimaschutz eben nicht leiden. Nach dem, was Sie gerade eben gesagt haben, glaube ich, dass Sie da was klarstellen wollen würden.
Das ist in der Tat sehr kurzfristig gedacht, und gute Wirtschaftsunternehmer Die denken in die Zukunft. Das sind kluge Kaufleute. Die wissen, wo die Risiken liegen und bereiten sich entsprechend darauf vor. Man hat vor kurzem die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Brüssel wieder massiv zurückgefahren. Aber bei Umfragen von Unternehmen hat sich herausgestellt, 400 befragte Unternehmen, dass 90% von denen die Nachhaltigkeitsberichterstattung beibehalten und sogar ausbauen wollen, weil das eben für Unternehmensentscheidungen ganz wichtige Informationen sind.
MDR Kultur Diskurs. Zu Gast ist die Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse und mit der versuchen wir uns jetzt mal in die Lage einer beliebigen Person zu versetzen, die auch in Deutschland mit prekären Lebensverhältnissen klarkommen muss, mit einem kräftezehrenden Job, mit geringem Einkommen vielleicht. Vielleicht in der Altenpflege. Diese Person lebt womöglich im ländlichen Raum mit schlechter Anbindung, muss in der Herrgottsfrüh mit dem Wagen auf Arbeit fahren, den Tank nur halb gefüllt, weil der Sprit auch mit Tankrabatt unbezahlbar ist. Die Mehrkosten bei den Lebensmitteln der letzten Jahre waren auch nicht so lustig. Also wie erreicht man denn Menschen, die ganz akute Nöte haben, mit potenziellen Nöten, die vielleicht irgendwann in der Zukunft eintreten? Man weiß nicht wann oder ist das vielleicht gar nicht notwendig?
Bei diesen großen Veränderungen, die anstehen, müssen wir alle mitnehmen können. Den größten Einfluss auf den Klimawandel haben die reichen Länder und in den reichen Ländern die reichen Menschen. Und die Kosten müssen dann aber die Krankenschwester auf dem Land, die dann ihr Auto voll tanken möchte, genauso zahlen. Das heißt, bei den Veränderungen müssen wir diese soziale Gerechtigkeit unbedingt mitdenken. Und wenn wir das umbauen, müssen wir das so umbauen, dass die Menschen mit dem etwas kräftigeren Geldbeutel mehr von den Kosten tragen, breiteres Kreuz haben und dass das vielleicht sogar unter dem Strich zu mehr Gerechtigkeit führt.
Haben Sie ein Rezept?
Eigentlich wäre dieses Klimageld eine Lösung gewesen. Ich hoffe, dass das dann irgendwann mal doch den Weg in die Umsetzung findet, weil das bedeutet, dass im Prinzip alle dieselbe Summe bekommen und dann eben je nachdem, wie hoch die Steuerlast sind, mehr oder weniger versteuern müssen. Und die Leute, die jetzt schon ein großes Einkommen haben, die sehen von dem Klimageld weniger. Die Leute mit dem kleinen Geldbeutel sehen von dem Klimageld mehr. Und das wäre ein so ein Mechanismus, wie man den Umbau sozialverträglicher hinbekommen würde.
Also Klimageld heißt aus den Einnahmen, die durch Emissionszertifikate erzielt werden, die durch CO2-Steuer im Prinzip erzielt werden, ein bisschen was an die Menschen zurückgeben, um so eine Mehrbelastung dann halt auszugleichen.
Absolut. Idealerweise würde man alles an die Menschen zurückgeben. Und die Leute, die dann früher auf ein Elektroauto umsteigen, die ihre kleine Solaranlage auf dem Dach haben, die also alles machen, um den Energieverbrauch zu reduzieren, dass die vielleicht sogar mit einem Plus aus dem Ganzen rausgehen.
Das wäre ganz nett, noch an der Krise sozusagen oder am Klimaschutz, am Biodiversitätsschutz verdienen. Nun finden ja Krisen nicht nur in der Politik oder in der Wirtschaft und bei Bürgerinnen und Bürgern statt, sondern auch hier bei uns, also in den Medien, so im Hinblick auf die Klima- und Biodiversitätsberichterstattung. Welches Zeugnis würden Sie uns denn attestieren? Und ich sag's mal so, Sie müssen nicht diplomatisch sein.
Erst kurz diplomatisch. Wir verstehen natürlich in der Wissenschaft, dass auch Sie diesen ganzen Zwängen unterliegen und dass Wissenschaftskommunikation schwierig ist. Aber eigentlich gehört das Thema vorne auf die Titelseite immer wieder und immer wieder aufs Neue, weil die Krisen zusammenhängen. Und jetzt die letzte Krise jetzt wieder mit dem Angriff auf den Iran und der gesperrten Straße von Hormuz, was dazu führt, dass die Tankstellen zu einem Horrorort werden, wo man gar nicht mehr hin möchte, weil das dort so teuer ist zu tanken. Das hängt eben auch damit zusammen, dass wir den Umbau auf die alternativen Energien noch nicht hingekriegt haben. Also es hängt alles miteinander zusammen und deswegen müssen diese großen Botschaften auch auf die Titelseite.
Haben Sie eine Überschrift, die einen Diskurs einleiten würde, den Sie vermissen?
Wichtig ist natürlich auch die positiven Nachrichten. Lösungen sind möglich. Die Menschen mit dem breiteren Kreuz müssen mehr Verantwortung übernehmen und auch mehr zahlen. Ich erlebe das jetzt hier im Osten, seitdem ich hier lebe, wie schwierig die Situation vor allem auf dem Land ist und wie dramatisch die Transformation bei der Wiedervereinigung war. Und diesen Menschen jetzt noch die nächste Transformation aufzubürden, dass das fast nicht mehr möglich ist, absolut nachvollziehbar. Und es gibt Lösungen, die muss man mutig angehen und mehr Gerechtigkeit gehört auch dazu.
Jetzt haben Sie es gerade durchblicken lassen. Sie haben kürzlich einen Ortswechsel hinter sich, sind aus Frankfurt nach Leipzig gezogen, haben im Sommer 2024 das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung als Forschungsdirektorin übernommen, mit seinen Standorten in Leipzig, aber auch in Halle und Magdeburg. Das ist ein ganz schöner Tanker. Das größte Umweltforschungsinstitut Deutschlands, über 1200 Mitarbeitende. Kann man als Biodiversitätsforscherin in Deutschland eigentlich mehr erreichen als das?
Das ist eine fantastische Einrichtung. Ich bin unglaublich erfreut, da jetzt zu sein. Es sind tolle Möglichkeiten, große Herausforderungen logischerweise. Es gibt keinen besseren Ort, an dem ich arbeiten möchte.
Was hat denn die neue Position mit Ihnen so gemacht?
Ich durfte viel dazulernen als Biodiversitätsforscherin, auch viel über Wasser oder Chemikalien. Und jetzt nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen die neuen Möglichkeiten herauszufinden. Wo müssen wir hin? Wie schaffen wir das gemeinsam? Das hat uns jetzt die letzten anderthalb Jahre sehr beschäftigt. Wir haben die Strategie kurz vor Fertigstellung. Jetzt legen wir los. Wir wollen eben auch in dieser jetzigen Situation, wo ganz klar ist, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, mit dem man die Leute auf den ersten Blick nicht mehr begeistern kann, Themen setzen und voranbringen, mit denen wir das Thema Nachhaltigkeit positiv belegen können und wo wir eigentlich auch die Umweltforschung neu erfinden möchten, sodass sie mehr an Lösungen orientiert ist als an dem Identifizieren des nächsten Problems. Wenn wir schauen, was die Leute klicken, auch in den Medien, da will man nicht den nächsten Horrorstory über Rückgang von Insekten hören oder die nächste Krise bei der Zahl an Krisen, die wir haben. Und das ist jetzt auch eine Aufgabe der Umweltforschung, zu den Lösungen beizutragen. Die müssen natürlich was nützen, irgendwas, was nichts nützt, hilft gar nichts. Wir müssen versuchen, Lösungen zu finden, wo wir mehrere Krisen auf einmal lösen, zum Beispiel Klima und Biodiversität. Die müssen umsetzbar und praktikabel sein. Das reicht nicht, wenn die im Elfenbeinturm der Wissenschaft erfunden sind. Und wenn wir die Lösungen haben, und da gibt's viele Beispiele dafür, dann müssen die skalierbar sein. Die müssen in die Fläche getragen werden können, die müssen günstig sein, die müssen weniger kosten, die müssen schöne Geschichten erzählen, die müssen Freude machen, die müssen politisch durchsetzbar sein. Und darüber gibt's erstaunlich wenig Forschung. Was macht denn so eine Lösung aus und wie entwirft man denn so eine Lösung? Und das ist eins der Themen, das wir angehen werden.
Und da haben Sie eine neue Initiative gegründet.
Genau, das heißt planetare Lösungen. Wir reden so viel über planetare Grenzen und dass wir so viele schon überschritten haben. Was wir jetzt brauchen, sind planetare Lösungen für den Planeten und für die Menschheit.
Haben Sie schon eine Lösung gefunden?
Es gibt eine Vielzahl von Lösungen, die fangen klein an und können dann wachsen. Eine ganz fantastische, die wunderbar funktioniert, ist, die Städte blauer, grüner und röter zu machen, im Sinne von das Wasser in der Stadt halten, wenn es einen Starkregen gibt, damit bewässern, wenn es eine Dürre gibt. Viel Grünflächen, auch für die psychische Gesundheit und für die Biodiversität, kombiniert mit Geothermie, was eine nachhaltige Energiequelle ist. Und wenn man dann einmal die Straße aufreißt, dann kann man auch alle drei Themen auf einmal angehen. Und idealerweise würde dann für die Stadt auch noch Geld übrig bleiben, weil man dann die Kanalisation nicht in dem Maße ausbauen müsste, wie man das jetzt für die drohenden Unwetter eigentlich machen muss.
Sie haben erst kürzlich ein Buch als Co-Autorin herausgebracht, das heißt Rettet die Vielfalt. Dem Titel ist zu entnehmen, dass noch was zu retten ist. Also ganz zum Schluss, motivieren Sie uns bitte.
Das Schöne ist, bei Biodiversität kann man wirklich viele Erfolgsgeschichten erzählen. Gerade hier in Leipzig, der Leipziger Süden, das war mal Braunkohleabbaugebiet mit vergifteter Luft, Wasser, vergiftetem Boden. Und das ist jetzt Erholungsgebiet, da gehen die Leipziger unglaublich gerne hin. Und es gibt Beweidungsprojekte und seltene Vogelarten. Das heißt, mit Schutzgebieten, mit Renaturierung, mit einer nachhaltigen Landwirtschaft, aber ehrlich gesagt auch mit einem nachhaltigen Konsum, kann ich da sehr viel erreichen. Und wenn ich da an jedem Schräubchen nur ein bisschen drehe, dann kann ich das ganze System zum Positiven drehen und die Biodiversität kann in der Fläche sogar ganz schnell wieder ansteigen.
Ich würde sagen, das darf man aufbauende Worte nennen von der Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse und die war zu Gast im Diskurs bei MDR Kultur. Frau Böning-Gäse, herzlichen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.
Und das Gespräch zum Nachhören gibt's so wie viele andere Diskurse bei ARD Sounds oder dort, wo Sie Ihre Podcasts beziehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Florian Zinner.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.